Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square-Chef Alexander Niemann.
Hallo allerseits und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Maschinensprache. Unser Thema hier ist die Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau, die, allen Unkenrufen zum Trotz, langsam aber unaufhaltbar voranschreitet. Und das gilt auch in diesen schlechten Zeiten. Wir schreiben den Herbst 2024. Deutschland kämpft seit ein paar Jahren mit Strukturproblemen, die auch den Maschinenbau hart treffen. Wir sprechen über 30-prozentige Umsatzeinbrüche in manchen Monaten. Insgesamt schrumpft die Branche in diesem Jahr wahrscheinlich im einstelligen Prozentbereich. In Summe sieht es also relativ schlecht aus. Aber zum einen ist das nicht gleichmäßig verteilt. Also wir sehen auch im Maschinenbau Verlierer und Gewinner in der Verteilung. Und zum anderen ist auch der Umgang mit dieser Krise ganz unterschiedlich. Und das ist etwas, was wir sehr deutlich sehen im Vertrieb hier als Smart Square, wenn wir bei den Maschinenbauunternehmen am Start sind und Gespräche führen. Wir sehen manche Unternehmen, die leben nur noch im Moment, die tätigen kaum noch Investitionen, versuchen gar nicht mehr, sich anzupassen an neue Situationen. Andere dagegen suchen aktiv nach Erfolgsstrategien für die Zukunft und wollen sich anpassen. Und ja, neulich sind wir bei der Koch Group gewesen, im schönen Leopoldshöhe hier in Ostwestfalen-Lippe, und haben da mal wieder mit einem Unternehmen gesprochen, das sich sehr wohl anpasst, das zum Beispiel eine neue Stelle schafft für Business Transformation Management. Und da habe ich den heutigen Gast kennengelernt. Sie ist jetzt Digitalisierungsantreiberin, benenne ich die Rolle mal, selbstständig, bei der Koch Group in Ostwestfalen-Lippe, Christina Kielip. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Christina.
Hi Alex, vielen Dank für die Einladung und ich bin sehr gespannt auf unseren heutigen Tag und auf unser Gespräch.
Ja, ich würde dabei gerne herausarbeiten heute, was eigentlich dein Job genau ist, wie es dazu gekommen ist, was sich Koch vielleicht davon verspricht, auch diese Rolle extra zu besetzen. Im Idealfall kommen wir irgendwie dazu, vielleicht auch mal so eine Art Quintessenz zu ziehen, ob das auch für andere Maschinenbau-KMUs eine gute Lösungsstrategie sein könnte, so spezielle Köpfe dafür einzusetzen. Aber ich glaube, erstmal sollten wir anfangen mit der Koch Group. Wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr?
Gerne. Also die Koch Group wurde 1958 gegründet in Bielefeld tatsächlich, aber mittlerweile sind wir in Leopoldshöhe in dritter Generation und haben 200 Mitarbeiter weltweit und unter anderem einen Service-Standort in Atlanta mit 30 Mitarbeitern und ein weiterer Standort in Nordamerika ist gerade in Gründung. Wenn wir von Koch sprechen, sprechen wir von 4 Firmen, ne, damit wir hier wissen, was wir gerade meinen. Ja. Wir haben einmal die USA-Niederlassung in Atlanta, die Koch Technology, Lebring für Spezialmaschinen und natürlich die Koch Maschinenfabrik. Und die letzten drei zusammen sind alle unter einem Dach in Leopoldshöhe. Aber heute sagen wir dann einfach Koch oder die Koch Group. Ja, wir sind grundlegend ein Maschinenhersteller, wie du schon gut angeleitet hast. Deshalb bin ich auch hier.
Naja, ist Überraschung. Ja auch der Digitalisierung im Maschinenbau, genau. Podcast.
Aber für alle, die sich schon immer gefragt haben, was wir machen. Also wir bauen Maschinen für die Holzverarbeitung mit dem Schwerpunkt Möbel, Küchen und Türenindustrie. So. Und einer unserer Kernkompetenzen dabei ist die Bearbeitung von Kleinst- und Schmalteilen, also viel Technik auf engstem Raum oder auf wenig geringen Bauraum. Und jetzt ratter ich einmal runter, was die Maschinen können. Ja, sägen, voraus. Bohren, dübeln, leimen, Ultraschallschweißen, fräsen, bekanten, prägen und Leimschienen.
Okay, also alles, was mir so aus dem Pappkarton, wenn ich den Schrank aufbaue, entgegenfällt. Ein Stück Holz, wo Öffnungen reingefräst sind, die Dübellöcher reingefräst sind, die Dübel gesetzt sind, die Kanten irgendwie umgeleimt sind, dergleichen mehr.
Und ja, genau.
Dann auch bei den kleinen Kantenteilen, die man irgendwo dran setzt.
Genau. Ja. Also jeder sollte das schon mal irgendwie gesehen oder mal zusammengebaut haben, idealerweise. Und das machen wir, genau.
Okay, was könnt ihr da besonders gut? Ihr seid ja wahrscheinlich nicht die Einzigen, die solche Maschinen bauen. Also wenn ihr jetzt hier eine Koch verkaufen müsst oder eine Lehmbrink, was macht die aus?
Bei uns ist die Besonderheit, dass wir tatsächlich keine Maschine von der Stange oder aus dem Katalog anbieten, sondern okay. Kunden kommen zu uns, weil sie eine individuelle Lösung benötigen. Und wir sind dann der Problemlöser und entwickeln für unsere Kunden Prototypen und führen die zur Marktreife. Also sprich von der Idee über die Entwicklung, über die Verprobung, kreieren wir für den Kunden seine maßgeschneiderte Anlage und Maschine und das auch in kürzester Zeit. Das ist tatsächlich so das Besondere, was uns da auch ausmacht.
Das finde ich immer ganz schön, wenn man da wiedererkennt, dass es Ähnlichkeiten zu einem Softwareentwicklungsprozess gibt, so im Physischen. Also macht ihr im Grunde genommen da das Gleiche in der anderen Welt, so den Kunden von Anfang ja bis zum Einsatz dann zu begleiten, ne? Und wahrscheinlich dann ja auch im Service hinten raus weiterhin.
Ne? Ja, ich ehrlicherweise musste ich da auf dem Hinweg hierhin gerade dran denken, dass da durchaus Parallelen sind, ne? Also gerade weil, wie gesagt, dieses Prototyping und den dann in die Marktreife zu führen, da dachte ich auch nochmal darüber nach, das ist einfach wie im Softwarebereich, total spannend.
Ist ja eigentlich gar nicht so unser Thema heute. Vielleicht können wir das mal getrennt angehen irgendwann. Aber man stellt das gerne so als Gegensatz gegenüber. Das eine ist so diese physische Welt, wo alles im Kleinsten geplant wird und es gibt eine CAD-Zeichnung und da steht jedes Detail drin, bevor man es dann baut. Stimmt natürlich irgendwie. Aber auch diese Entwürfe entstehen ja nicht irgendwie nur auf dem Bildschirm monatelang. Und von vornherein klar, welche Spezifikationen zu erfüllt sind, sondern ihr arbeitet euch ja auch dran, ne? Genau.
Genau. Ja.
Ganz ähnliche Vorgehensweisen dann teilweise. Ja, und wie kommt es jetzt dazu, dass du bei Koch bist? Bist du Maschinenbau-Native oder Digital-Native?
Auf jeden Fall Digital-Native, also in den ganzen Maschinenbaubereich arbeite ich mich gerade ein. Komme ursprünglich selber ich war bei zwei Softwareherstellern, habe ganz früher mal in einer Stiftung gearbeitet, habe jetzt schon verschiedene Stationen erlebt und gesehen. Und jetzt habe ich mir einen Bereich rausgesucht und gefunden, wo man beides hat, ne? Also man hat so ein bisschen das Thema Software, man hat aber auch das Thema Produktion. Das ist anders. Es ist ein bisschen herausfordernder, ehrlicherweise, weil...
Es gibt doch nichts Herausfordernderes als Softwareentwicklung und Softwareprodukte.
Es ist einfach eine spannende Kombination, weil aus Softwareseite kenne ich das selber noch zu gut, dass man das ideale Produkt oder Prozess oder den perfekten Prozess sich ausmalt und manchmal vergisst man dabei die Praxis. Und das ist dann total interessant, wenn du nämlich in ein produzierendes Unternehmen reinkommst, weil da ist die Praxis halt im Vordergrund tatsächlich. Und die Praxis sind nicht nur Prozesse zwischen Menschen, sondern wirklich produzierend. Also das kannst du nicht mal eben digitalisieren. Du kannst nicht mal eben eine Maschine bei Teams zusammenbauen. Auch für mich ein großer Aha-Moment gewesen, relativ schnell. Ich in meiner jugendlichen Naivität bin da rein und dachte, komm, jetzt digitalisieren wir mal alles. Ja, so einfach ist das gar nicht.
Ja, okay. Ja, man denkt sich so, klingt schon logisch, ne? Natürlich ist das was anderes, Material, Menschen, Werkzeuge zusammenzubringen irgendwo, um dann irgendwas zusammenzuarbeiten. Aber ja, gemacht habe ich es auch noch nicht, wahrscheinlich.
Ja.
Schon Sprung ins kalte Wasser dann erstmal, ne? Was ist denn jetzt dein Job so als Business Transformation Managerin bei Koch? Also ist das der Auftrag? Digitalisiere alles oder
was tust du jetzt eigentlich? Auf gar keinen Fall. Also es ist ganz spannend, weil im Endeffekt wurde diese Stelle geschaffen, da gemerkt wurde, dass das ganze Thema Digitalisierung oder der ganze Themenbereich der Digitalisierung einfach so groß und so mächtig ist und auch sehr, sehr umfangreich. Und ich soll im Grunde genommen das Unternehmen dabei unterstützen, zum einen bestehende Prozesse weiter zu digitalisieren oder neue Prozesse zu implementieren. Ne? Also das ist so Schwerpunkt 1, Prozesse und Strukturen. Und ich soll dabei am Puls der Zeit bleiben. Und das ist ganz spannend, weil ich hatte mit unserer Geschäftsführung auch nochmal gesprochen, wie siehst du das denn eigentlich? Warum habt ihr euch entschieden, diese Stelle eigentlich auch zu implementieren? Und da habe ich als Antwort bekommen, das fand ich sehr spannend, dass sie jemanden wollten, der eher wie so ein Satellit ums Unternehmen herumfliegt, gar nicht zu tief in das Tagesgeschäft reingeht, sondern immer den Blick von außen drauf wirft und schaut, was ist denn eigentlich los, welche Technologien gibt es, was gibt es für Erneuerung und inwiefern kann das denn für uns auch spannend sein. Und dabei sollen halt auch Themen mal analysiert oder angeschaut werden, die vielleicht erstmal auf den ersten Blick gar nichts mit dem Maschinenbau zu tun haben. Aber diese Assoziation zu gucken, passt das zu uns oder wie könnten wir dadurch einen Mehrwert erlangen? Das ist die Aufgabe im Endeffekt, ne? Da ist das Thema so ein bisschen Querdenken oder Andersdenken ganz groß.
Ja, und out of the box eigentlich. Ja, auch dieses Satellitenbild ist ja dann sozusagen ein bisschen außerhalb gedanklich auch und nicht gefangen in dem. Gefangen ist halt schon wieder so ein negatives Wort, aber nicht so fokussiert auf das tägliche Doing, sondern du hast auch dann die Zeit, dir Impulse von außen mal aufzunehmen und dich zu fragen, kann man die übertragen?
Genau, und das ist nämlich das Spannende, weil ich sag mal, gerade in so einem Maschinenbauunternehmen, also ich referenziere jetzt natürlich immer nur auf uns, aber bei uns fällt es halt sehr stark auf, dass das Tagesgeschäft sehr engagiert ist und die Führungskräfte zum Teil gar keine Zeit haben, sich mit anderen Dingen eben zu beschäftigen. Also fällt das, und mit das meine ich jetzt gerade Digitalisierung oder Prozesserneuerung oder neue Technologien ins Unternehmen reinbringen, das fällt häufig hinten rüber, weil natürlich der Kernprozess, also der Maschinenbau, immer im Vordergrund steht. Und nun komme ich da reingeflogen als Satellit mit meiner Vogelperspektive und habe die Erlaubnis, nicht zu tief in das Tagesgeschäft einzusteigen, um darüber dann auch die Möglichkeit zu haben, ich sag mal, relativ neutral Dinge zu bewerten und mir anzuschauen und mir auch anzugucken, ne, ob das zu uns passt oder nicht. Und das ist ganz cool. Aber man muss halt auch gucken, ne? Weil man muss ja trotzdem das Unternehmen kennenlernen, beziehungsweise auch wissen, worum geht's denn eigentlich bei uns genau, ne? Und wo kann es bei uns auch helfen? Ein zweiter Schwerpunkt, warum die Stelle geschaffen wurde, ist dann aber auch aus diesen ganzen digitalen Ansätzen, digitale Produkte und neue Geschäftsmodelle zu konzipieren und zu erstellen, ne? Das ist auch langfristig betrachtet unsere Idee, denn wir gehen sehr stark davon aus, dass wenn wir Sachen finden, die uns helfen als Unternehmen, dass das auch unseren Kunden helfen wird, weil unsere Kunden haben mit Sicherheit die gleichen Herausforderungen wie wir und alle wollen im Endeffekt diese Komplexität irgendwie verringern, diese Schnelllebigkeit, diese Masse an Informationen konsolidiert haben und irgendwie Unterstützung in ihrem Alltag bekommen. Das ist so das, was wir uns auf die Fahne auch geschrieben haben oder was ich auf meine Fahne geschrieben bekommen habe.
Ja, hast du ja angenommen, so habe ich verstanden.
Genau, genau. Also irgendwie kurz gefasst, ich bringe Ideen ins Unternehmen rein und versuche zu spiegeln mit den entsprechenden Führungskräften und Abteilungen, ob es einen Mehrwert für uns bringt. Und aus unternehmerischer Sicht prüfen wir dann, ob daraus wirklich ein Businessmodell entstehen kann. Und versuchen damit dann zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, zu hauen, wie sagt man?
Zu erwischen.
Zu erwischen. Keine Ahnung. Und zwar einmal uns das Leben zu vereinfachen, aber auch das unserer Kunden.
Und das dann idealerweise zum Geschäftsmodell auch zu machen und zu monetarisieren.
Ja, auf jeden Fall.
Aber eher perspektivisch. Also schon so von innen nach außen gedacht
genau.
auch. Ne?
Ja? Genau.
Okay, spannend. Weil manche fangen ja andersrum an. Ne? Die gucken sich dann ja so ein Geschäftsmodell Canvas an oder sowas in der Art und deklarieren manchmal sogar noch unterschiedliche Personen. Ne? Jemand, der nach innen schaut, Prozessoptimierung, jemand, der nach außen schaut, Produkte ausdenken. Irgendwo entstehen natürlich wieder Brüche, Schnittstellen. Positiv formuliert hat man natürlich immer irgendwo. Aber du vereinst das jetzt mal gerade so in einer Person sozusagen und versuchst das zu integrieren. Du bist die Erste jetzt, die so eine Stelle besetzt bei Koch. Da gibt's noch keine Erfahrung im Unternehmen, ne?
Genau. Also das ist jetzt, was heißt keine Erfahrung? Also vorher haben das quasi die Führungskräfte nebenher gemacht.
So mitgemacht.
Mitgemacht, halt. Genau. Aber die Rolle, die ich da jetzt innehabe, explizit die Business-Transformation und auch das Thema digitale Produkte, das ist jetzt gerade die erste Rolle tatsächlich. Ich fühle mich sehr geehrt. No pressure.
Ja, aber apropos Pressure, wo hängst du da im Organigramm? Wer ist dein Boss?
Ja, ich bin ein Satellit tatsächlich. Also ich hänge an der Geschäftsführung dran, berichte an die
Stabsstelle, hätte man früher gesagt.
Nennen wir es Satellit. Ja. Okay. Genau, no pressure.
Ja, schön. Aber hast du ja dann auch soll ich sagen, die Türen müssten ja hier offen stehen im Unternehmen.
Der Ursprung war halt, dass das Unternehmen oder auch die Geschäftsführung explizit erkannt hat, do or die im Endeffekt beim Thema Digitalisierung. Also entweder wir machen es jetzt richtig oder wir lassen es komplett sein. Und das ist besonders spannend daran, ne? Weil dadurch, dass, ich sag mal so, dieser Rückenwind auch von der Führungsriege kommt, ist man ganz anders aufgehangen im Unternehmen. Und die Themen werden anders unterstützt. Also da ist halt einfach wirklich die volle, mir fällt das Wort gerade nicht ein, ne? Aber Rückendeckung.
Commitment.
Ja. Hm. Und es ist halt auch erwünscht. Und das macht's ehrlicherweise sehr, sehr spannend, weil manchmal, also in manchen Unternehmen ist es ja vielleicht genau umgekehrt, dass man mit neuen innovativen Ansätzen vielleicht eher vorsichtig anklopft bei der Führungskraft oder bei der Geschäftsführung und Angst und Bange hat, was man als Antwort erhält. Das ist bei uns überhaupt nicht so.
Ja, in der Tat, ist eigentlich, wenn ich mir so die Verteilung anschaue bei unseren Kunden, also wenn wir so ins Spiel kommen, dann sind ja schon Entscheidungen gefallen, gewisse Dinge digital abzubilden. Dann ist es eher der Regelfall, dass es so zaghafte Versuche sind, wo man, während man sie umsetzt, oft noch dafür wirbt und sich ein bisschen beweisen muss auch, dass das alles so die richtige Richtung ist. Und eher selten, dass so eine Do-or-Die-Strategie wirklich oder Entscheidung getroffen wurde und die Strategie dann entsprechend aufgehängt ist. Also das kocht jetzt schon besonders, finde ich. Das ist eine sehr klare Ansage.
Ja, das Spannende ist aber auch, also man hat ja verschiedene Stakeholder im Unternehmen. Also ich sag mal, ich will das jetzt gar nicht kleinreden, sondern es ist wirklich super wertvoll, dass da auch von der obersten Führungsriege diese Entscheidung getroffen wurde und dieser Rückenwind da ist. Aber man muss natürlich auch die Belegschaft mitnehmen und auch die überzeugen, weil in diesem Digitalisierungsprozess, was ja alles Mögliche umfasst, ist ja ein absolutes Buzzword aktuell und umfasst so viele Bereiche.
Und seien wir ehrlich, eine absolut nichtssagende Gesamtüberschrift.
Genau, danke. Ich wollte es jetzt gerade nicht schlecht reden, weil es ja der Digitalisierungspodcast ist.
Ja, da können wir mal drüber reden, wie es zu Bezeichnungen und Betitelungen von solchen Podcasts kommt, die halt auf ein Cover passen müssen und für Differenzierung und Spezialisierung äußerst wenig Raum lassen.
Ja, ja. Aber worauf ich hinaus will, ist, um dieses gesamte Thema anzugreifen, braucht man alle. Also jeder ist relevant tatsächlich im Unternehmen, weil vielleicht hat nicht jeder genau, wie ich jetzt gerade so, auch eine Fahne, wo drauf steht, ich bin jetzt für Digitalisierung und Prozessverbesserung verantwortlich. Aber jeder trägt dazu bei. Also du brauchst halt auch eine Akzeptanz im Unternehmen. Das muss auch als Kultur reingebracht werden. Ich glaube, Kultur kann auch kein Mensch mehr hören, aber es ist halt einfach so. Es ist total relevant. Und genau, das ist halt aber auch eine Arbeit. Also da sind wir auch gerade dran, da auch die Überzeugungsarbeit zu leisten oder, ich sag mal, die Einwandbehandlung durchzuführen, warum man das machen sollte, warum es gut ist. Weil wir haben es bei beispielsweise vielen Kunden auch, dass sie sagen, dass sie gar nicht so offen sind für Digitalisierung oder für neue Produkte oder ähnliches. Das ist auch nochmal ganz spannend, ne? Also es ist jetzt nicht nur, also es ist keine Einzelheit oder keine Seltenheit, sondern ein spannendes Phänomen, weil ja so viel darüber gesprochen wird, aber die wahrhaftige Offenheit dafür ist de facto nicht überall gegeben.
Ja, ja, tatsächlich.
Wie erlebt ihr das?
Ganz ähnlich. Wir sind ja diejenigen, die gerne den Maschinenbauern etwas verkaufen möchten, die wiederum diese Zweifel ganz oft haben, kann ich das überhaupt verkaufen? Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das am Anfang auch ein bisschen weniger ernst genommen habe und habe gedacht, okay, ihr müsstet das selber erstmal richtig adaptieren und richtig verkaufen nach draußen. Dann kommen eure Kunden noch mit. So schlimm, wie ihr das schildert, kann das gar nicht sein. Musste dann allerdings auch lernen über die Zeit, dass es da, es gibt ganz unterschiedliche Bedingungen, die man antrifft, ne? Manchmal rennt man offene Türen ein, aber ganz oft gibt es tatsächlich Vorbehalte, die teilweise auch nicht unbegründet sind, ne? Das ist ähnlich auch wie, finde ich, wie Vorbehalte, die du in der Belegschaft hast. Das ist ja nicht so, weil die Leute sagen, ich will jetzt doof sein und das irgendwie bremsen oder ich habe einfach nie Lust auf irgendeine Veränderung, sondern es gibt ja tatsächlich Erfahrungen und es gibt ernsthafte Bedenken Und da steckt ja jede Menge Expertise in diesen Menschen irgendwie drin. Und es wäre ja sträflich, wenn man die jetzt einfach qua Order von oben übermängelt mit irgendetwas und das nicht mit einbezieht. Muss dann natürlich schauen, dass man irgendwann die Komfortzone verlässt und man einen Schritt weitergeht auch. Aber ich finde es unheimlich wichtig, sowohl auf der internen Seite als auch dann am Markt natürlich, weil da letztendlich willst du ja das Geld verdienen, abholen, was diesen ganzen Prozess ja auch irgendwie anfeuert und was du einfach brauchst. Das musst du natürlich irgendwie aufnehmen. Ja, sehen, ob du da irgendwie einen Zugang findest, ne, und Antworten findest auf die Zweifler. Und gute Angebote, die letztendlich nicht abzulehnen sind. Der Klassiker ist so das Ding, unsere Kunden wollen ja gar nicht, dass die Anlage irgendwie online ist. Das haben wir relativ oft, wenn es um den ganzen Teil mit IoT geht. Mhm. Ja, es gibt überhaupt keine Chance, dass man das irgendwie ans Internet anschließt und irgendwie diese Daten abholt. Ja, das ist erstmal die Standardantwort natürlich, weil jeder sich möglichst absichern möchte. Aber hast du ein richtig gutes Leistungsangebot, dann weicht diese Mauer auch irgendwie auf und dann findet man nämlich doch im Regelfall Möglichkeiten, da was zu tun.
Also ich persönlich glaube, dass halt, ich sag mal, Einwände oder Vorbehalte, egal von welcher Gruppe jetzt, ne, von Kunden, von Mitarbeitern, wie auch immer, erst also dann aufkommen, wenn du keine gute Erklärung für manche Dinge hast oder wenn man merkt, dass das, was du gerade dort tust, eigentlich gar nicht den Mehrwert hat, den man bräuchte. So ein bisschen wie, weiß ich nicht, wenn du in einen Supermarkt oder in ein Bekleidungsgeschäft gehst und dir wird ein paar Schuhe angeboten, was drei Nummern zu groß ist und nicht deiner Lieblingsfarbe entspricht. Und dann versucht dir jemand zu erklären, warum du die unbedingt kaufen solltest. Ja, hat man nicht so Bock zu, ne? Mhm. Aber wenn man halt, ich sag mal, diese großen Themen, und das ist ja das Spannende, und ich glaube, das ist auch das, womit wir uns beschäftigen, sowohl ihr als auch ich. Wenn du diese großen Themen wie Digitalisierung nimmst und das mal so runterbrichst auf den tatsächlichen Anwendungsfall, den es braucht, ne, im Maschinenbau oder in einem bestimmten Prozess in einer Abteilung oder für einen Kunden und daraus einen wirklichen Mehrwert definierst und jetzt nicht nur so eine Marketing-Verkaufsmasche machst, dann ist die Akzeptanz sofort da. Hm. Und das ist das Spannende, weil man, also, jetzt auch, nehmen wir Chatbots, auch in aller Munde total angesagt, aber wie viele Unternehmen haben sich noch keine Gedanken dazu gemacht, wo es passen könnte? Was ist der Anwendungsfall? Und manche versuchen dann halt, ich sag mal, einfach Themen nur abzuarbeiten, um sie abgearbeitet zu haben und sind dann relativ schnell frustriert, weil es nicht passt.
Ja, die Ergebnisse auch nicht überzeugend sind und du siehst einfach den Nutzen überhaupt nicht, der dabei rauskommt.
Genau, weil du vielleicht aber auch keinen richtigen Anwendungsfall hattest. Und das ist halt das Interessante, ne? Diese Komplexität halt erstmal anzunehmen, zu sagen, es ist in Ordnung, dass sie mich vielleicht auch überfordert, ne? Weil das ist ja das, was man auch ganz viel hört. Es sind so viele Themen, es sind so viele Sachen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ganz ehrlich, ich habe auch mal so eine kleine Schockstarre, wenn ich mich zu viel informiere und muss dann mal kurz eine Pause machen und sagen, es ist in Ordnung, dass ich das alles nicht sofort erfasse und nicht sofort begreife, sondern ich nähere mich ja erstmal dem Thema an, versuche es halt erstmal in so Stücke zu gliedern, um zu gucken, passt das zu uns? Was für einen Anwendungsfall könnte es geben? Und was für Herausforderungen haben denn vielleicht aktuell die Abteilungen, die Einzelnen? Was erzählen sie denn? Wo gibt's Schwierigkeiten? Ohne, dass sie mir jetzt sagen, du, ich habe das Problem XY und dafür brauche ich diese und diese Softwareanwendung. Das wird niemals passieren, sondern die Leute schildern dir so, der Prozess läuft gerade nicht so rund, keine Ahnung, was wir da machen können, vielleicht noch ein Meeting mehr. Und dann nimmt man sich das erstmal an und schaut mal, was eigentlich so auf dem Markt ist, ne? Und versucht dann, die Synergien zu schaffen und die Brücken zu schlagen. Und das ist total spannend, so ein bisschen wie Detektivarbeit.
Mhm. Mit welchen Tools bist du da so unterwegs, wenn du mit den Leuten sprichst, also quatschst du in der Kaffeemaschine mit denen oder klapperst du die der Reihe nach alphabetisch ab, um Fragebogen durchzugehen, so nach dem Motto, wo zwickt der Schuh, was könnte besser werden? Oder kommt das mal so?
Ja, genau. Also das ist ja auch so ein bisschen, wie sieht so ein Tag aus, sage ich mal. Ja, gehe ich da dran? Das ist so ganz, ganz spannend, weil
ich bin die Neue. Ich wollte mal gucken, wie es hier so läuft.
Also es ist grundsätzlich so, dass ich versuche, Augen und Ohren immer aufzuhalten, auch für die Sachen, die so zwischen zwischen den Sätzen fallen, ne, oder zwischen Abteilungen fallen, oder wenn ich mal in einem Meeting mit drinne bin, mal reinzuhorchen, was passiert da nicht. Ich frage aber auch die Leute, ich habe noch nicht alle gefragt, wenn noch nicht von mir gefragt wurde, sorry, was bei Ihnen im Endeffekt gerade so die Zielsetzung auch in der Abteilung ist. Wie läuft's denn eigentlich gerade? Was habt ihr vor? Was würdet ihr verbessern wollen? Oder was ist bei euch so der nächste Step, den ihr so im Kopf habt? Einfach nur mal reinzuhorchen, was beschäftigt die Leute denn gerade? Um dann wieder, ne, wir erinnern uns, ich bin nicht tief im Tagesgeschäft drin, und manchmal erzählen sie mir Sachen, die verstehe ich überhaupt nicht, da muss ich ganz viel nachfragen. Okay. Um zu verstehen, warum Prozesse so gerade laufen, wie sie laufen, was auch sehr spannend ist, weil wenn du da quasi als fachfremde Person irgendwo reinkommst und die ganze Zeit nur Warum-Fragen stellst, macht alle wahnsinnig, aber man kommt dann wirklich auf, also man kann Sachen aufdecken, warum werden denn manchmal Dinge so gemacht, wie sie gemacht werden und macht das eigentlich überhaupt noch Sinn oder brauchen wir vielleicht einen anderen Prozess, das ist super spannend, aber auch für andere vielleicht nervig, ne? Aber
Das hat auch damit zu tun, also Veränderung, Transformation irgendwie hat auch immer damit zu tun, die Komfortzone zu verlassen und vielleicht auch mal Angewohnheiten zu ändern.
Absolut. Also grundsätzlich, Komfortzone ist ein guter Begriff. Der Mensch verändert sich nicht gerne.
Ja.
Und das muss man halt im Hinterkopf behalten. Bei allen Reaktionen oder Antworten oder, ich sag mal, Hinweisen, die man so bekommt, egal vom Kunden oder von einer Kollegin oder dem Kollegen, das einfach immer im Hinterkopf behalten, ne? Und da dann auch dabei unterstützen, die Komfortzone mal zu verlassen oder Hilfestellung zu geben, wie das machbar ist. Und ich meine, auch dafür wurde meine Stelle geschaffen. Sagen wir wieder das Thema Satellit. Ich kann mich relativ schnell wieder rauszoomen und auf ein Unternehmen, was ja jetzt seit über 60 Jahren existiert. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind nicht erst seit 10 Jahren am Markt. Wir haben sehr etablierte Strukturen. Wir haben Leute, die Ewigkeiten da sind und einen super Job machen. Keine Frage.
Ja,
und
dann auch kommt Erfolg haben jetzt schon seit langer Zeit.
Genau.
Ist ja nicht so, dass man da vor so einer Ruine steht, die man reparieren müsste.
Nee, genau. Und das ist das Spannende. Wenn du quasi vor so einem gewachsenen Unternehmen stehst, wo halt, wie du sagtest, funktionierende Prozesse da sind, man erfolgreich ist und auch extrem kluge Köpfe da sind, ne? Eine Geschäftsführung, die nach vorne gerichtet schaut und Leute und Personen, die motiviert werden in dem, was sie tun. Das sind erstmal beste Voraussetzungen und trotzdem kann man immer noch ein bisschen was tun oder es gibt auch immer was zu tun, weil man halt mit der Zeit gehen muss. Und das ist halt auch ein Stück weit das Spannende. Also man darf halt nicht stehen bleiben, weil die Zeit auch so schnelllebig aktuell ist. Und ich glaube nicht, dass sie langsamer wird. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, eine Person zu haben oder vielleicht ein Unternehmen zu haben, kleiner Augenzwinker zu euch,
vielleicht
sich da raus zu zoomen und das einfach neutral zu betrachten, das hilft ungemein, weil da bestimmte Gewohnheiten vielleicht auffallen, bestimmte Prozesse nochmal ins Auge stechen oder einfach wirklich Fragen gestellt werden. Das ist total hilfreich, weil man sonst, also das kennt doch jeder von sich selber, egal in welchem Bezug, ob im Alltag, privat oder Arbeit, man kommt schnell in eine Routine rein und hat Scheuklappen auf. Und das ist total, ich sag mal, innovationshemmend heutzutage, beziehungsweise vielleicht auch digitalisierungshemmend. Das Spannende ist bei uns tatsächlich oder bei Koch, dass das Unternehmen schon immer sehr interessiert war, was neue Technologien anbelangt. Wenn man sich da dann auch wiedererkennt, dass man ja eigentlich schon immer, also ne, wenn man sagt, ja wieso, wir haben doch auch schon früh in EDV investiert, wir haben früh Software eingeführt und ne, wir sind grundsätzlich mit einer gewissen Neugierde unterwegs und schauen uns die Techniken an. Dieser Prozess endet aber nicht, weil manchmal denkt man vielleicht, wieso, das haben wir doch schon alles gemacht, ist doch jetzt fertig. Aber nee, man muss immer weitermachen. Es ist ein nicht endender Prozess. Und diese Erkenntnis ist manchmal hart, aber wenn man damit seinen Frieden geschlossen hat und das so hinnimmt, dass das kein Ende findet, sondern dass das ein begleitender Prozess in der unternehmerischen Wandlung auch ist oder im unternehmerischen Fortschritt, dann hilft das ungemein. Weil, ne?
Ja. Wo du sagst, ihr habt zum Beispiel früh in die EDV. Das ist ja auch schöner, wie lange schon nicht mehr gehört.
Elektronische
Datenverarbeitung investiert, seid da reingegangen. Das war für uns ja auch so ein Aha-Moment an diesem Nachmittag, wo wir, glaube ich, eine Stunde eigentlich mit euch verabredet waren. Und wir kamen.
Wir waren drei da?
Ja, wir kamen einfach nicht zum Ende, weil es immer mehr neue Themen gab. Da waren wir zwischenzeitlich ganz baff, als ihr da mal eben diese Softwarelösung, die ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahrzehnte sie alt ist, die ihr euch...
Ich glaube 30.
30 Jahre alt ist, die ihr euch habt bauen lassen, um Dinge abzubilden, für die wir jetzt das Produkt Service bei dir gebaut haben, also digitale Maschinenakte und den Service unterstützen durch so eine zentrale Informationshaltung und solche Dinge. Die Ideen sind also nicht neu, es ist mit den Mitteln der Zeit umgesetzt worden. Hat sich bewährt. Die Aussage ist, wenn man es jetzt rausnehmen würde, so als Baustein aus dem Gesamtkonstrukt, dann würde einiges zusammenbrechen bei euch, bei Koch. Und insofern finde ich das jetzt eben gar nicht so, dass man einen Mangel beheben muss. Ich möchte das nur unterstreichen, was du gesagt hast, sondern es ist einfach die Weiterentwicklung. Also nach 30 Jahren darf dann so ein Investitionsgut auch irgendwann mal outdated sein. Und man kann es vielleicht dann noch einmal neu und mit den Mitteln der Zeit und mit den neuen Möglichkeiten, die es gibt, andenken. Dann ist man einfach in so einem regelmäßigen Erneuerungsprozess drin. Ne? Und genauso werden sich auch interne Prozesse und Kommunikationsweisen über die Zeit einfach immer geändert haben. Es war, glaube ich, dann teilweise auch so ein bisschen Wildwestzeit in der Anfangszeit der Digitalisierung. Ne? Auf einmal kam E-Mail. Fühlt sich erst gut an, jeder hat irgendwas gemacht und dann steckt man auf einmal bis über beide Ohren in einem E-Mail-Postfach von 3000 Dingern drin, die man nicht mehr bearbeitet hat und dann merkt man halt, okay, so geht's nicht, hier müssen wir irgendwas machen, ne? Genau, aber es ist ja nicht so, dass irgendjemand etwas falsch gemacht hätte an der Stelle.
Nein, überhaupt nicht, das finde ich nämlich so interessant, das war auch einer meiner größten Momente, die mich richtig glücklich gemacht haben, als ich bei Koch angefangen habe, zu sehen, wie früh dieses Unternehmen sich mit diesen ganzen Themen schon auseinandergesetzt hat. Und ich meine, vor 30 Jahren, da war ich eins. Ne? Und da wurde halt schon...
Ist das eine Anspielung auf mein Alter?
Nein. Ich wollte... Ja, nein, überhaupt nicht.
Alles gut.
Es ist halt einfach so... Gerade im Softwarebereich sind 30 Jahre richtig lang. So, und man hat seinerzeit schon so Pioniersarbeit geleistet, indem man eine Lösung sich hat bauen lassen, um sich das Tagesgeschäft zu vereinfachen mit den Mitteln, die es damals halt gab. Und das ist so bemerkenswert, also richtiger Wahnsinn. Und heute haben wir nicht das Problem, sondern heute haben wir den Anspruch, dass auf die heutige Technologie anzupassen. Heutzutage ist eine Softwarelösung mittlerweile so gestaltet, dass du gar keine große Erklärung brauchst, wie sie funktioniert, weil das UX und UI so gestaltet werden, dass der Anwender gut durch die Software durchkommt. Schau dir bitte eine Software an, die, ich sag mal, vielleicht 20 Jahre alt ist oder 10, ja, 10 Jahre wahrscheinlich nicht, aber da war einfach das Thema noch ein anderes. Da hat man darauf nicht so den Hauptaugenmerk gelegt, weil es erstmal wichtig war, analog in digital zu transformieren. Und da war eine Software so erklärungsintensiv. Also, wenn ich mir das zum Teil angucke mittlerweile, ich habe mal mit einer DOS-Lösung gearbeitet und fand das total krass, muss ich sagen. Also wirklich nur Pfeile vor zurück und hast zweimal zu viel auf den Pfeil geklickt, warst du raus.
Ja, das ist die Zeit gewesen, als ich angefangen habe. Vor 30 Jahren ungefähr bin ich eingestiegen in die gewerbsmäßige, also broterwerbsmäßige Softwareentwicklung. Ich war mit dabei. Hab ein paar Neuerfindungen der IT-Technologie sozusagen oder der Software-Technik miterlebt und mitgemacht. Und tatsächlich war das ein, also wir hatten auch ein ganz anderes Mindset damals, muss man auch dazu sagen. Ja. Da ist es tatsächlich eher darum gegangen, man hat als Anforderung oft Papier auf dem Tisch liegen gehabt und es hieß, mach das irgendwie in diesen Computer rein, damit wir das da erfassen und irgendwie zentral dann verarbeiten können. Schere dich nicht so sehr um den Benutzer, also das hat niemand so explizit gesagt, aber das war so der gängige Konsens. Schere dich nicht um die Benutzer, die sind erstens sowieso doof und zweitens kriegen sie eine Schulung und der Azubi schreibt ja noch ein Handbuch dazu. Das passt schon. Da hat der Azubi halt immer artig Screenshots gemacht und hat da dran geschrieben, was man da jetzt tut und welche Tasten man drückt. seinerzeit, wir hätten da mit den Mitteln nicht mehr hinbekommen, ne? Also war es ein wichtiger, guter erster Schritt. Und aber es entwickelt sich halt weiter, ne?
Genau, also wie gesagt, nochmal, um das Ganze jetzt nicht irgendwie zu abzuwerten oder so, überhaupt nicht. Das ist ja enorm, dass diese Ideen früher auch schon aufkamen und dass man da diese Wege gegangen ist. Und dann ist es ja nur normal, dass sich das jetzt immer weiterentwickelt und man am Puls der Zeit bleiben sollte, damit es einfach, damit man überhaupt diese Flut an Aufgaben, die man in so einem Unternehmen zu bewältigen hat, noch irgendwie bewältigen kann.
Das ist jetzt das, was du predigst, wenn du so unterwegs bist. Gleichzeitig fragst du, was Phase ist und findest dann Potenzial, mit dem man sich beschäftigen kann. Wie kommst du an damit dann unterm Strich?
Oh, ich kann dir da aktuell noch gar nicht so ein Resümee geben. Ne?
Wir müssen noch dazu sagen, wie lange bist du eigentlich dabei erst?
Seit Juli.
Seit Juli, ne?
Genau.
Das ist eine ganz frische Sache.
Es ist noch sehr frisch und ich hatte jetzt auch das Glück, also ich bin da jetzt nicht als Pionier reingefallen und da war noch gar keine Grundlage da, überhaupt nicht. Ne? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, früher oder sonst sind die Aufgaben auf die Führungskräfte abgefallen und das Unternehmen hatte jetzt schon auch, ich sag mal, Top-Themen, an denen gearbeitet werden sollte. Es ging aber einfach aufgrund der Zeit tatsächlich nicht. Ne? Mhm. Und erstmal, also ich sag mal so, in den Gesprächen, die ich führe und wenn ich dann halt sage, worum es eigentlich geht, also bei uns ist es aktuell primär Wissensmanagement, also das ganze Thema Wissenssicherung und Aufbereitungen zur Verfügung stellen, weil das ist unser auch ein sehr, sehr großer Faktor bei uns in der, ich sag mal in der Branche auf jeden Fall auch, aber ich glaube überall.
Du bist jetzt nicht die Erste, die das erwähnt. Ne, ja.
Bei allen Unternehmen, also wir haben sehr gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen und wollen deren Wissen konservieren. Weil wenn sie weg sind, sind sie weg. Und das ist aber einfach ein Erfahrungsschatz, den wir brauchen und auf den wir zurückgreifen wollen. Und das hat bei uns auf jeden Fall einen hohen Stellenwert. Und wenn ich darüber beispielsweise spreche, sind ganz viele erstmal am Nicken und ja, genau, okay. Das ist das, was wir brauchen oder das ist genau das, was wir wollen.
Also trifft einen richtigen Schmerzpunkt.
Es trifft
auch
einen
bei
richtigen
Kolleginnen.
Schmerzpunkt,
ja.
Genau. Man muss dazu sagen, das Thema ist für sich gesprochen wieder sehr komplex tatsächlich, weil es fängt dann an bei Themen wie, was haben wir überhaupt für ein Konzept dafür? Brauchen wir eine Softwarelösung dafür? Wie erstellen wir Content? Na, das ist dann auf einmal so ein Rattenschwarz, den man nicht vernachlässigen darf. Weil so ein Thema will dann auch gut durchdacht sein. Wie, na, das haben wir jetzt heute im Laufe des Gesprächs paar Mal gesagt. Es muss eine passende Lösung sein, sonst wird sie nicht akzeptiert. Und es braucht Zeit und Analyse und ich sag mal auch Geduld und auch Interesse für die Leute und ihre Belange, um herauszufinden, was ist denn ein Mehrwert und was ist die passende Lösung für uns. Weil sonst, wenn es kein Fit gibt, dann wird es nicht genutzt und dann ist das ein gescheitertes Projekt und dann sagen alle, Digitalisierung ist doof.
Ja, doof. Ja,
genau. Na? Genau, so. Jetzt habe ich deine Ursprungsfrage vergessen. Entschuldige. Kommen wir mal in so ein Redeschwall.
Alles gut. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, wie das so bei den Kollegen ankommt, ob die mitspielen sozusagen oder ob dir da viel Negatives in, oder ja, ist das Negatives oder so Blockadehaltung entgegen schlägt. Ich höre mal so raus, nein.
Also bisher nicht.
Läuft alles
und,
mit.
Ich blicke optimistisch in die Zukunft, kann dir aber auch noch mal berichten, wenn es dann soweit ist. Ich gebe mir auf jeden Fall, also ich meine es ernst, wenn ich sage, ich möchte, dass es A, einen Mehrwert bietet und B, dass es passt. Das ist jetzt keine Floskel. Und damit das passt oder damit diese Punkte erfüllt werden, muss man halt erstmal ganz schön viel Zeit investieren und Gehirnschmalz.
Ja.
Und das ist das Wichtigste. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, dass wir diese Rolle bei uns im Unternehmen haben. Und an alle da draußen, die quasi überlegen oder sagen, ach, wir bräuchten das auch mal. Mein Tipp ist tatsächlich, nehmt es ernst. Also setzt es wirklich als Projekt auf. Wenn ihr nicht eine Stelle schaffen wollt, holt euch ein beratendes Unternehmen rein, was aus der Vogelperspektive draufschauen kann. Holt euch einfach Hilfe. Es ist total normal heutzutage bei der Flut an Informationen und Möglichkeiten, dass man sich mit Experten austauscht. Warum solltet ihr denn die gleichen Fehler machen wie zig andere Unternehmen, wenn es doch, ich sag mal, kürzer und einfacher geht?
Genau, und ich finde es unglaublich wichtig anzuerkennen, das, was du gerade sagst, mit Hirnschmalz hineinstecken, das ist eben nichts, was du mal eben in so einem Montagnachmittagstermin einmal die Woche anderthalb Stunden lang machst mit irgendjemandem. So, jetzt setzen wir uns zusammen und treiben das Thema ein bisschen voran. Oder mach das mal so nebenher und geh aber auch ans Telefon, wenn es klingelt. Das geht halt nicht, ne? Weil dafür ist es zu anspruchsvoll.
Und zu wichtig.
Und am Ende dann auch zu wichtig, genau. Ja. Also da muss also dedizierte Ressource draufgesetzt werden. Es gibt jetzt Leute, die würden schreien, oh mein Gott, Digitalisierung ist kein Projekt, warum hat sie Projekt gesagt?
Wissensmanagement.
Genau, und da glaube ich halt, das ist jetzt genau der Knackpunkt, Digitalisierung ist halt diese mega riesengroße Überschrift über alles Mögliche. Das kann ja vom Türschloss, was jetzt digital funktioniert, bis zum Produktionsprozess oder irgendwelchen digitalen Produkten reichen. Das kann man sowieso nicht in einem Abwasch irgendwie erschlagen oder irgendwie machen. Da muss man einfach anerkennen, dass die gesamte Welt sich ändert und das Digitale alles durchdringt jetzt immer mehr. Und dass das nicht nur eine Technologie ist, sondern dass es auch grundsätzlich die Art, wie man vernetzt miteinander arbeitet, wie man Dinge benutzt, verändert. Dann muss man eigentlich hergehen, finde ich, und sich die Hotspots raussuchen. Welche sind das? Ihr habt jetzt für euch das Wissensmanagement erstmal rausgegriffen auf der internen Seite. Vielleicht noch andere Themen, können wir gleich nochmal fragen.
Ja.
Und da kann man dann ja weiter reinzoomen und das kann man sehr wohl als Projekt aufsetzen. Und sollte man ja auch irgendwie, man muss ja auch einen Rahmen dafür finden, wie man Ressourcen allokiert und wie man sich das zeitlich vorstellt und wie man irgendwann mal auch am Zwischenschritten prüfen kann, ob man auf dem richtigen Weg ist.
Genau, damit. Prototyping wieder quasi so Seitenhieb auch da. Also wenn man, ich würde den größten Fehler bei uns machen, würde ich alles im stillen Kämmerlein machen. Es ist total wichtig, frühzeitig zu kommunizieren und die Leute mitzunehmen und darüber zu informieren, dass man sich damit beschäftigt. Das steht bei uns jetzt auch nochmal an. Wir haben jetzt auch erstmal einen Kommunikationsplan für das Thema Wissensmanagement gemacht. Im nächsten Schritt werden alle Führungskräfte abgeholt. Das ist die Vision. Also es ist dann halt so total viele Schritte. Und wir versuchen das dann in einem kleinen, also in einem Teilprojekt dann erstmal auszutesten. Also wir haben uns aus dieser ganzen Wissensmanagement, aus diesem Portfolio mal Bereiche rausgesucht oder rausgehört, wo der größte Bedarf ist. Ja, beispielsweise ist das bei uns das Thema Onboarding, explizit im Bereich Service, hatten wir jetzt gesagt, dass wir da gerne tiefer reinschauen wollen und haben für uns auch erkannt, dass ist ein super Teilprojekt, um das auszuprobieren und dann zu resümieren, hat das gut geklappt, ja oder nein, wird es angenommen, ja oder nein, funktioniert das für uns, ja oder nein, ist das Tool, was wir wollen, das richtige, ja oder nein, um sich dann vorzuhangeln. Ja, bevor du diesen riesengroßen Blumenstrauß kaufst und einfach in die Menge wirfst und dann sagen dir alle Applaus, danke, wollen wir nicht, passt nicht zu uns. Alle Arbeit umsonst, ne?
Eine schwierige Stelle ist dann noch die Integration in das Thema Gesamtdigitalisierung, Gesamtsetup. Wenn man es jetzt nur so in kleinen Teilschritten machen würde, an allen Stellen, ohne hin und wieder mal raus zu zoomen, diese Satellitenperspektive einzunehmen, dann kriegt man natürlich am Ende irgendwie einen Zoo von lauter Insellösungen, was ja eben wieder dann dem Gedanken der Komplettvernetzung und ja dieser integrierten Arbeitsweise der Digitalisierung eigentlich widerspricht.
Ja.
Das heißt, muss man auch immer irgendwie so einen Governance-Prozess drauf haben, sozusagen, und schauen, passt das jetzt? Kann ich mit dem Ansatz vielleicht auch die nächsten 2, 3 Themen adressieren? Oder ist das wenigstens so offen gestaltet, dass ich da irgendwie drankomme später, ne?
Synergien schaffen bei allem, was man macht. Also wir haben für uns jetzt auch vorgenommen, oder das habe ich mir zumindest auch mit auf meine Fahne geschriebene Digitalisierungsroadmap für uns zu machen. Und das heißt nicht die Digitalisierung unserer Maschinen, ne? Das ist auch nochmal ein anderer Teilbereich, sondern die Digitalisierungsroadmap von uns innen. Im Endeffekt, welche Projekte stehen an, wo arbeiten andere Abteilungen dran, gibt es vielleicht weil es sind ja total viele Themen, wie du gerade sagtest, wenn jeder für sich dann arbeitet und man das gar nicht mehr zueinander bekommt, ist es total schwer, die Übersicht zu behalten oder vielleicht überhaupt zu erkennen, dass man schon total viel macht, weil ich glaube, das passiert auch bei vielen Unternehmen, das passiert bei uns auch, dass an total vielen Stellen an diesem Thema gearbeitet wird, also große Überschrift Digitalisierung. Und darunter halt diese ganzen Teilprojekte. Und wenn du das mal einmal auf einem großen Blatt Papier siehst, woran gearbeitet wird und worauf das eigentlich einzahlt, am besten knüpfst du das vielleicht noch mit einer Strategie, ne? Vielleicht ein Strategiebild aus deinem Leitbild oder ähnliches, dass du wirklich
natürlich ideal
Zuordnung hast und siehst, es ist ja nicht umsonst, was wir machen, sondern es ist genau der Weg, den wir gehen wollen. Und das ist total interessant. Kann ich sehr empfehlen, sowas sich zu überlegen, auf jeden Fall.
Und das Bild ist nicht trivial. Wir haben jetzt eben, als du so deine Hauptaufgaben beschrieben hast, da waren zwei Dinge. Einmal Digitalisierung oder überhaupt erstmal Prozesse analysieren, digitalisieren im internen Bereich und dann perspektivisch in diese Vermarktung, digitale Produkte zu denken. Wenn man jetzt doch wieder weiter ranzoomt ein Stück weit, dann sieht man ja vielerlei Dinge. Das geht ja von interner Kommunikation im Allgemeinen über Entwurfsprozesse, die Steuerung der Maschinen, Fernzugriff auf die Maschinen, Wissensmanagement an verschiedenen Stellen, das habt ihr ja auch schon so auseinandergenommen, Stammdatenmanagement, Buchhaltung, Bestell- und Abrechnungsprozesse, es kommt ja irgendwie alles zusammen. Das sehen wir in unseren Projekten auch immer wieder, dass du früher oder später, eher früher, an die Stelle kommst, wo du sagst, so, jetzt bräuchte ich mal hier irgendwie zum Beispiel die Ersatzteilliste. Und dann können wir natürlich nicht als irgendein serviceorientiertes Tool hergehen und sagen, ja, hier ist jetzt nochmal eine Eingabemaske, wo sämtliche Ersatzteile erfasst werden müssen, sondern du musst es natürlich irgendwo abgreifen und dann bist du automatisch an der Stelle, wo wir den ganzen Schmerz mitbekommen, der gerade da drin besteht, zum Beispiel das Stammdatenmanagement korrekt zu machen, die Daten aufzuräumen. Das wiederum ist irgendwie mit einem CAD-System verbunden und so weiter und so fort. Und in der idealen Welt funktioniert natürlich alles irgendwie aus einem Guss. Und da möchte man auch gerne zuarbeiten. Aber man kann alles nicht in einem Wurf erschlagen, sondern man muss sich irgendwie schrittweise dem nähern. Das geht irgendwie nur mit diesem Tapetenbild der Gesamtwelt, wo irgendjemand sagt, okay, wir kümmern uns jetzt mal gerade um diese Verbindung und gehen da einen Schritt weiter. Und das fühlt sich alles total unvollständig an und wir haben so ein Gefühl von, das ist nicht gut genug die ganze Zeit, aber wir wissen, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, weil es auf dieser Roadmap halt ein Schritt weiter ist. Ich finde das sehr, sehr herausfordernd, das zu machen. Und damit würde ich gerne nochmal den Aufruf, den du eben gemacht hast, auch wenn das jetzt zwischenzeitlich vielleicht für den einen oder anderen Manager oder eine Führungskraft im Maschinenbauunternehmen sehr esoterisch klingt, nimm die Leute mit und redet viel und so weiter und so fort. Ist ja doch ein bisschen oldschool die Branche, ne? Es ist total wichtig, jemanden zu haben, der das im Überblick hat und es so zu kommunizieren, dass jeder weiß, warum jeder einzelne Schritt gemacht wird. Weil ansonsten, es geht nicht darum, dass die Leute da traurig sind, wenn man sie verliert, sondern sie arbeiten nicht mehr richtig mit da dran und sie machen falsche Dinge, sie konterkarieren das, sie tragen nicht genug bei und das ist wiederum schlecht fürs Unternehmen.
Ja, was auch schnell passieren kann, ist halt, dass durch fehlende Kommunikation, beziehungsweise wenn du die Leute nicht frühzeitig mitnimmst, schnell ein falsches Verständnis für manche Themen entstehen kann, weil genügend Raum da ist für Spekulationen oder für, ich sag mal, Flurfunk oder ähnliches. Und es ist viel wichtiger, dem Ganzen so ein bisschen Luft aus den Segeln zu nehmen, falls es im Unternehmen dazu Neigungen gibt. Ne? Und ich habe bisher kein einziges Unternehmen erlebt, wo es nicht so ist. Also ist gar keine Schande, sondern es ist einfach die Neugierde des Menschen auch irgendwie.
Die Energie ja auch, die du so in der Belegschaft hast. Ne? Ja, also soll man doch froh darüber sein, dass da drüber nachgedacht und drüber gesprochen wird.
Und wenn man die Leute halt einfach proaktiv mit einbezieht, indem man sie informiert, hat man so viel gewonnen. Und manchmal denke ich mir auch, mein Gott, das klingt alles so esoterisch und so hier ein bisschen Quatsch und da ein bisschen Feenstaub, aber so ist es halt nicht. Ne? Also wirklich, das ist total ernst gemeint. Nehmt die Leute mit, informiert sie, weil es einfach interessante Zeiten auch sind. Es ist für die Belegschaft und für die Leute auch total wichtig zu wissen, was tut denn das Management eigentlich, um auch Vertrauen zu schaffen. Und auch Rückschläge sind in Ordnung. Also auch mal zu kommunizieren, hey, wir haben jetzt gerade ein Projekt gestartet, aber wir müssen jetzt gerade mal vielleicht auf Pause drücken oder sagen, wir gehen noch mal zwei Schritte zurück, weil wir haben was ausprobiert. Es hat nicht funktioniert aus den und den Gründen und wir versuchen es dann entweder noch mal. Ne, wir nehmen eine andere Abbiegung. Oder aber wir pausieren gerade, weil keine Zeit, ne, weil, keine Ahnung, Auftragslage gerade so hoch. Wir wollen erstmal abarbeiten. Ja. Also einfach nur eine Transparenz schaffen, und informieren wird total helfen, auch da die Akzeptanz zu steigern und dass die Leute mitarbeiten, dass sie auch wissen, ja, okay, na, das Thema ist im Hintergrund wurde gestartet, aber aus den und den Gründen ist es gerade pausiert und ich akzeptiere das, weil ich weiß, warum es gerade pausiert wird, anstatt dann, sag mal, Gerüchte überbrodeln zu lassen, Frustration vielleicht zu schaffen. Vielleicht habt ihr ja genau da den einen Kollegen sitzen, der dachte, über Business Management ist das Geilste auf der Welt, wollte ich schon immer machen, oh, jetzt bringen die es schon wieder nicht. Frust.
Ja, genau.
Und dann irgendwann Abwehrhaltung. Wollen wir nicht? Abholen.
Mhm.
Müßig, ich weiß. Mhm. Oder aber man sagt auch, es ist halt einfach die Zeit, die jetzt so ist, ne? Also wir haben ganz zu Beginn über Informationsflut und Reizüberflutung und Themen und so weiter alles besprochen. Auch für ein Unternehmen ist es total wichtig, dass man da irgendwo konsolidiert und gezielt Informationen rausgibt, um alle darüber informiert zu halten, was gerade stattfindet. Und das ist, ich glaube, ich wiederhole mich, das tut mir total leid, aber es ist halt wirklich, das ist the key. Ja.
Wir wollten ja auch ein bisschen herausarbeiten, ob so eine Stelle zu schaffen, so eine Rolle zu besetzen, eine gute Strategie ist im Allgemeinen für Maschinenbau, KMUs. Ich glaube, wir sind uns ziemlich einig. Ja, das ist sie.
Auf jeden Fall.
Und nicht nur, weil das zufällig dein Job ist oder weil ich mir zufällig jetzt als Dienstleister so jemand natürlich wünsche auf der Kundenseite, mit dem ich sprechen kann über die Möglichkeiten und dann gegebenenfalls auch konkrete Projekte, sondern ich glaube, wir sind uns einig, dass das tatsächlich notwendig ist für Unternehmen, um in die Zukunft zu steuern und ja, sich einfach weiter überwältigen zu lassen und in so einer Schockstarre auf diese Informationsflut, auf die Geschwindigkeit zu reagieren, es hilft halt nicht. Ich glaube, das ist ein Teil dessen, was wir gerade sehen in dieser Rezession, in diesem Knick im Markt mit den Unternehmen, die auch komplett abrauschen. Das hat nicht immer nur damit zu tun, dass da jetzt gerade eine Nachfragekrise ist oder die weltwirtschaftliche Situation. Sondern ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass manche Unternehmen jetzt aussortiert werden, tatsächlich, die nicht reif sind oder die nicht mitgehen. Insofern meine ich das als ernst gemeinten Aufruf, und unterstreiche das, was du gesagt hast. Diese Rolle ist sehr wichtig. Dann bin ich mal gespannt, wie sich dein kleines Projektportfolio, wenn ich das mal so verniedlichen sagen darf, aus dieser großen Tapete der Digitalisierungsstrategie, die kleinen Projekte dann vergleichsweise, die man da rauszieht, mit denen man anfängt, wie die sich so entwickeln. Ein spannendes Thema haben wir ja für die Lignermesse vorbereitet, ne? Wo wir noch nicht allzu viel drüber sagen dürfen jetzt, glaube ich. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob wir da in Richtung Service so einen kleinen Prototypen auf die Räder stellen, der eure Kunden überzeugt. Stichwort, ist da überhaupt Nachfrage?
Ja, das ist halt immer ganz spannend. Ich würde da gerade noch mal ein bisschen Thema aufmachen, weil, also das Spannende ist halt bei so digitalen Aspekten im Geschäftsmodell oder auch im Servicebereich explizit bei uns, weil du hattest ja vorhin gefragt, was ist noch ein Thema vielleicht bei euch? Wir hatten ja einmal gesagt Wissensmanagement, wir arbeiten aber auch viel daran, wie wir den Service für uns und für unsere Kunden einfacher machen können und sind da schon sehr fortschrittlich unterwegs. Ich meine, wir haben seit 30 Jahren eine Software, ne? Aber wir haben auch schon eine Service-App präsentiert auf einer Messe mit, du hattest vorhin auch noch das Stichwort Ersatzteile in den Raum geworfen. Wir haben letztes Jahr aber dann die Ligna und da haben wir beispielsweise eine Service-App präsentiert, wo man sich Ersatzteile als AR-Funktion anzeigen lassen kann. Also du kannst dann über deine Service-App ein Ersatzteil in 3D sehen und das hatten wir den Kunden vorgestellt und tatsächlich ist das immer ganz spannend, was der Markt dann so zurückgibt oder wie der Markt so reagiert. Und dieses Jahr wollen wir dann quasi in das KI-Chat-Geschäft einsteigen, ist vielleicht jetzt zu groß gesagt, aber wir arbeiten da gerade gemeinsam an Ideen und würden das auch mal gerne auf Verliegner präsentieren, um da auch frühzeitig Kundenfeedback einzusammeln und die Resonanz mal mitzubekommen. Also es ist immer spannend, ne? Frühzeitig spannende, große Themen auch direkt mit den Kunden zu verproben.
Du kannst eigentlich mit diesen kleinen Prototypen und diesen Proben nur gewinnen auf allen Ebenen. Mhm. Also es ist der Prozess, es zu bauen, dabei mehr darüber zu erfahren, wie diese Technologien funktionieren, wo du selber schon siehst, was die Möglichkeiten sind, wo die Grenzen sind, wo dir vielleicht Know-how fehlt auch. Je früher du das bemerkst beim selber machen, umso schneller kannst du gegensteuern, wenn das notwendig ist. Und du kommst halt sehr schnell dazu, dass du ja dieses Feedback bekommst und wenigstens irgendeine Idee davon hast, ob du da einen halbwegs vielversprechenden Faden verfolgst oder ob du es lieber wieder zurückstellst gegen irgendwas anderes. Also wir haben eine extrem gute Erfahrung mitgemacht. Es ist natürlich immer ein bisschen enttäuschend, wenn das Feedback dann nicht so ist, wie man sich das ausgemalt und gewünscht hat und manchmal auch wieder Sachen einstellt. Aber dann muss man halt auch versuchen, das positiv zu sehen und sagen, okay, zum Glück habe ich jetzt gerade nur so einen Testballon hier platzen lassen und nicht ein anderthalbjähriges Einführungsprojekt gemacht für einen siebenstelligen Betrag und merke jetzt, ups, das will ja gar keiner haben.
Absolut. Also es ist halt auch ein Stück weit, kann man über solche Prozesse auch die Offenheit für solche Themen nochmal entfachen oder ich sag mal, vielleicht eher zurückhaltende Stimmen nochmal befeuern und zeigen, dass das was Cooles ist oder dass das was Hilfreiches ist, indem man es einfach mal als Prototyp präsentiert und ausprobieren lässt. Das ist total interessant, bevor du es einfach komplett durchentwickelst und auf den Markt bringst.
Was dann sowieso falsch ist
im Nachgang. Das ist total hilfreich dafür. Am Ende des Tages, na, ich sag mal, wenn du dann so ein Feedback erhältst, was dich jetzt nicht zufrieden stellt, du musst ja das Thema nicht komplett wegwerfen, weil wie häufig hört man, das haben wir schon mal probiert, aber es hat nicht funktioniert oder kam nicht gut an. Und diese Schublade liebe ich. Weißt du warum? Ja, weil manchmal ist man vor seiner Zeit oder manchmal hat man nicht die Möglichkeiten, gerade um das besonders cool zu machen. Und diese Schublade muss man sich regelmäßig angucken. Die Schublade mit, das haben wir schon mal probiert. Super, weil Erfahrungswerte sind dann da. Genau. Und man kann es auf die heutige Zeit oder auf die heutigen technologischen Möglichkeiten nochmal übertragen und dann ausprobieren. Und ich sag mal, wenn wir jetzt nächstes Jahr den Chatbot auf Aligna anteasern und das Feedback nicht so ist, wie wir wollen, dann ist es vielleicht in einem Jahr, ist es in einem Jahr soweit. Und wir haben es aber schon in der Schublade liegen, weil wir der Zeit, ja voraus nicht, ne, aber weil wir mit der Zeit gegangen sind und das für uns schon mal durchdacht haben.
Und es ist ja schon die zweite Iteration. Meine Chatbots sind ja eigentlich die Dinger, die man vor ein paar Jahren schon immer versucht hat, von denen man ehrlich gesagt massiv enttäuscht ist. Ne? Ja. Wenn ich den zum Beispiel auf der Webseite meiner Bank ausprobiere, denke ich mir auch, mein Gott, was für eine Sackgasse, damit wäre ich nicht live gegangen. Mhm. Aber jetzt reden wir ja über etwas, ich meine, wir nennen es marketingtechnisch die virtuelle Servicetechnikerin. Was das einfach nur transportieren soll, ist, dass wir ja auf einen ganz anderen Level kommen, qualitativ, mit den neuen Möglichkeiten, die wir da haben. Und zwar auch nicht einfach nur ein ChatGPT irgendwie anzuklemmen, sondern es auch noch zu ergänzen, um Kontextinformationen, um Maschineninformationen, um Wissen, was da ist im Unternehmen. Ganz andere Trainingsprozesse dann für diese KI, die man da benutzt. Also eigentlich haben wir da ja schon wieder was aus der Schublade rausgeholt, ne? Was wir jetzt nochmal probieren. Und ja, wenn es das noch nicht ist, dann vielleicht in einem Jahr nochmal. Ich bin da eigentlich auch ziemlich unverdrossen, weil die Grundidee, die da drin steckt, das Potenzial, was das hat, das geht auf jeden Fall nicht weg. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn gesagt wird, das hat nicht geklappt. Dann denke ich immer, okay, warum nicht? Was sind die Kriterien? Was habt ihr euch angeguckt? Habt ihr da weitergefragt? Habt ihr das analysiert? Welche Schlüsse zieht man da draus? Einfach nur zu sagen, wow, das hat nicht geklappt, das ist ein bisschen halbherzig. Das gehört auch zu diesem Prozess dazu, dass man ein Scheitern auch durchanalysiert und dann feststellt, was ziehe ich da raus. Ansonsten war es vielleicht wirklich verbranntes Geld, aber wenn etwas vom Ergebnis her erstmal nicht hundertprozentig positiv ist, aber ich kann das als Investition in mein Wissen, mein Know-how abbuchen, dann ist es auch nicht komplett verloren. Okay, Christina, wir haben jetzt hier einen ganz schön großen Bogen geschlagen.
Jo.
Und Satelliten mehrfach den Planeten Koch umkreisen. Ich bin nicht nur gespannt auf unser Projekt da und die anderen Themen, die wir so besprechen, sondern auch darauf zu sehen, wie es da weitergeht. Total spannende Angelegenheit. Ich glaube, wir werden uns im Laufe von 2025 vielleicht nochmal hier treffen und das eine oder andere besprechen, wenn du magst.
Gerne, gerne. Ist ja mit Sicherheit auch spannend zu hören, wie wir das dann so gewuppt bekommen, unsere Themen. Oder ob ich beim nächsten Mal erzählen muss, dass wir was gestoppt haben oder ob wir eine andere Abzweigung genommen haben oder wie sich das Ganze entwickelt. Also
wir haben gemeinsam in neues Know-how investiert, was jetzt in der Schublade liegt. Aber ich bin eigentlich ganz ganz guter Dinge. Es ist jetzt
bin ich auch auf jeden Fall. Also
komplett neu, was wir da machen. Ja.
Nee. Jetzt auch gar nicht in Bezug auf die Servicetechnikerin Kim, sondern grundsätzlich auch bei uns auf das Thema Wissensmanagement, bei uns beim Thema Service-App und alles, was man so im Bereich Digitalisierung im Maschinenbau so machen kann, falls man noch keine konkreten Ideen hat. Ein paar Themen von uns. Und ja, wir wollen halt vor allem rausfinden oder schauen, wie wir damit auch unseren Kunden helfen können, nicht nur uns. Also erstmal wollen wir uns helfen, aber dann auch gerne.
Das geht ja, da sind wir wieder dabei. Du brauchst halt den Lebenssaft, den Geldstroh. Wenn du dem Kunden nicht hilfst, bekommst du kein Geld und dann ist dir auch nicht geholfen.
Ja. Cool.
Okay, Christina, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.